tagelang unterwegs sein von Unterkunft zu Unterkunft in einem Tempo, das eigentlich am besten zur menschlichen Natur passt. Das erlebt in den letzten Jahren eine Renaissance. Trekkingtouren im Himalaya, Alpenüberquerungen und nicht zuletzt die großen alten Pilgerwege. Aber auch jenseits von Hochgebirge und Pilgerweg gibt es zu Fuß noch sehr viel zu entdecken. Radioreisenredakteur Till Ottlitz hat eine Wanderwoche durch die hügelige Landschaft des Dordogne-Tals im Südwesten Frankreichs ausprobiert, und zwar mit seiner Mutter. Einmal zu zweit verreisen, das war die Idee. Ohne Geschwister oder Großeltern und vor allem ohne Reisegruppe, die ja manchmal etwas schwierig werden kann. Man kann sich ja schließlich nicht mit jedem anfreunden. Deshalb hat Till eine besondere Art der Wanderreise ausprobiert. Die Route ist zwar vorgegeben, die Hotels sind vorgebucht, aber trotzdem hatten Till und seine Mutter die totale Freiheit. Kein Reiseleiter, kein Frühstück um 8. Und das Verlockendste daran, es gab kein Gepäck zu schleppen.
Da laufen Wildschweine an der gegenüberliegenden Seite der Schlucht lang. Doch, da sieht man sie, komm her. Da laufen. Da siehst du.
Ah.
Ich dachte zuerst, es ist ein kleiner Steinschlag oder so, weil es so ein bisschen gebröckelt hat, zu den Steinen runterkommen. Aber das waren die Hufe von den Wildschweinen. Jetzt sind sie weg. Ich hoffe, dass die Jagdsaison überleben.
Eine Bache und ihre 4 oder 5 Frischlinge. Sie sind fast die einzigen anderen Lebewesen, die wir an diesem Tag zu Gesicht bekommen. Wir steigen gerade ab ins Tal des Alzou, eines Nebenflusses der Dordogne. Durch lichte Eichenwälder und unter Felsvorsprüngen tief hinein in eine Schlucht, die auf unserer Wanderkarte zu Recht als Canyon eingezeichnet ist.
Ach, das ist toll. Das war jetzt das allererste Mal, dass wir so richtig Wildtieren begegnet sind. Sonst sind die Wälder hier ziemlich leer geschossen, habe ich den Eindruck. Aber da war eine richtige kleine Wildschweinhorde gerade unterwegs.
Was machen wir denn? In welchen Begegnungen?
Ich glaube, die verstecken sich eher vor uns, als dass sie uns angreifen. Das hier ist nicht Game of Thrones.
Haben Sie das gehört? Typische Rollenverteilung. Meine Mutter macht sich Sorgen, was passiert, wenn die Wildschweine näher kommen. Und ich mache einen auf Besserwisser. Noch dazu mit dem Verweis auf eine Fernsehserie, die meine Mutter nur unter Androhung von Folter schauen würde. Aber irgendwie auch kein Wunder, dass mir gerade hier Game of Thrones einfällt. Seit Tagen schon laufen wir durch mittelalterliche Dörfer, rasten im Schatten von Taubentürmen und unsere erste Nacht haben wir sogar in einem echten Chateau geschlafen. In Turmzimmern mit knarzenden Balken und Blick auf eine weite Flussschleife der Dordogne.
So, dann gehen wir mal los.
Nach einem Frühstück im Rittersaal des Chateaus brechen wir zu unserer ersten Wanderung auf. Und zwar nach den extrem detaillierten Anweisungen im Handbuch unseres Reiseanbieters.
Sie haben wirklich so lustige Sachen hier drin stehen wie: Ignorieren Sie einfach nach 200 Metern die erste Kreuzung nach rechts bei dem Briefkasten. Und hier steht ein Briefkasten. Und man kann sich genau orientieren. Das heißt, wir gehen jetzt einfach weiter geradeaus.
Das ist ein bisschen wie so eine Route bei der Schnitzeljagd irgendwie.
Genau, das hat sowas für einen Kindergeburtstag eigentlich.
Vielleicht finden wir auch irgendwas Schönes nachher noch.
Ich glaube, wir werden ein Hotel mit einem Pool finden.
Am Ende der Wanderung werden wir nicht nur einen Pool vorfinden, sondern auch unsere Koffer. Die Koffer hatten wir am Morgen einfach an der Rezeption abgestellt. Und am Abend warten sie, wie von Geisterhand geliefert, im nächsten Hotel auf uns. Alles, was uns noch zu tun blieb, von einem Hotel zum anderen zu laufen. Was wir aber noch nicht wissen, wird uns diese Art zu reisen Spaß machen? Werden uns die Wege, die Hotels, die Restaurants gefallen, die ein Reiseunternehmen in England alle für uns im Voraus gebucht hat? Wird uns der Plan genug Freiheit lassen? An diesem ersten Tag sind wir ein wenig aufgeregt, als wären wir auf Wandertag. Unser Weg führt zuerst entlang der träge dahinfließenden Dordogne, dann auf einem schmalen Pfad unter weißen Kalkklippen und schließlich durch ein bewaldetes Tal, in dem die Bäume lange Bärte aus Moos tragen. Unser Ziel, das Hotel Pont de Luis, steht direkt an einer alten Bogenbrücke aus Stein. Mathieu Chambon führt das Hotel zusammen mit seinem Bruder Stéphane in 5. Generation.
Arrière-Grands-Parents, qui ont commencé à faire manger les ouvriers qui ont construit le pont. Meine Ur-Urgroßeltern haben die Bauarbeiter bekocht, die die Brücke errichtet haben. Er war Fährmann, aber die Brücke hat ihn arbeitslos gemacht. Also haben sie sich gedacht, kochen wir doch weiter für die Leute, die hier vorbeikommen. Und bald waren sie als einer der besten Gasthöfe der Region bekannt. La bonne auberge de la région.
Inzwischen hat sich Mathieus Bruder Stefan sogar einen Michelin-Stern erkocht. Eine echte Leistung für so ein kleines Restaurant, weit weg von den großen Städten. Auf der anderen Seite produziert gerade diese schläfrige Region zwei Gourmet-Lebensmittel, für die Frankreich weltberühmt ist: Trüffel und Stopfleber.
Oui, le foie gras et la truffe sont deux produits de luxe. Ces produits-là ont fait la richesse de la région.
Diese Produkte haben die Gegend reich gemacht. Trüffel hat man hier früher tonnenweise gefunden. Deshalb konnten sich die Dörfler früher schöne Steinhäuser leisten und es entstanden prächtige Höfe und Herrenhäuser. Dann alles rund um die Ente. Entenbrust, Stopfleber und Confit. Das alles macht die Region reich, mal ganz abgesehen von unseren Kulturschätzen.
Pas mal de produits qui font aussi la richesse de notre région en plus du patrimoine.
Das Essen an unserem ersten Abend baut auf diese sehr reichhaltigen regionalen Spezialitäten und verfeinert sie zu leichten, modernen Varianten. Wir schlemmen auf der Terrasse überm Fluss unter Platanen, die von dutzenden Leuchtkugeln erhellt werden. Am nächsten Morgen können wir unsere Schnitzeljagd erstmal nicht fortsetzen. Heute regnet es schon den ganzen Morgen über. Zum Glück müssen wir heute nicht weiterlaufen zu einem anderen Hotel, sondern heute wäre eigentlich eine Rundwanderung dran gewesen von diesem Hotel aus. Hier gibt es immerhin noch die Höhlen, die man sich anschauen kann in La Cave. Also flüchten wir unter die Erde.
Alors, soyez les bienvenus aux grottes de la cave. Vous êtes actuellement au point de départ de la visite.
Die Kalksteinklippen, an denen wir gestern den ganzen Tag entlang gelaufen sind, sind im Inneren von unterirdischen Wasserläufen und riesigen Hallen durchzogen. Wenn es oben regnet, so wie heute, braucht das Wasser 2 bis 3 Wochen, bis es hier unten von der Decke tropft und den gelösten Kalk in Form von Stalaktiten und Stalagmiten ablagert. Plaudernd läuft die Gruppe von Grotte zu Grotte. Aber im letzten Saal verschlägt es den meisten die Sprache. Beinahe auch mir.
Wow, wir sind jetzt hier im letzten großen Saal der Grotte. Und alle werden ganz still, weil der ganze Raum nur mit so einer Art Schwarzlicht angestrahlt wird. Deswegen ist es sehr, sehr dunkel. Man kann kaum was sehen, außer von der Decke die ganz weißen kleinen Stalaktiten, die darunter hängen. Die leuchten aus sich heraus und schimmern wie so bläuliche, leuchtende Eiszapfen. Auf den Spitzen dieser Eiszapfen leuchtet immer der kleine Wassertropfen, der da am Schluss ist. Sieht aus, als würde ein kleines Glühwürmchen sitzen. Ich bin schon in vielen Höhlen gewesen, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Als wäre man plötzlich in so einer Art Märchenreich gestolpert hier unter der Erde.
Am nächsten Morgen regnet es nicht mehr.
Also, sie verlassen das Hotel du Pont de Louis. Ihr Ziel, Calais, liegt am extremen linken Rand der Karte im Quadrat 6, ganz unten.
Während meine Mutter ihren Tagesrucksack schon zum zweiten Mal umpackt, schaue ich mir die Route zu unserem nächsten Hotel an. Zugegeben, auch schon zum zweiten Mal. Wir verabschieden uns von Mathieu Chambon, lassen unser Gepäck an der Rezeption und wandern los. Heute folgen wir einem Nebenfluss der Dordogne, durch lichte Auenwälder und unter den schon so vertrauten Kalkfelsen bis zur befestigten Mühle von Cougnaguet.
Alors vous allez commencer par la petite prune. Allez, vous allez goûter.
Raymond Faure, die Müllerin, bietet jedem Wanderer, der bei ihr vorbeischaut, erstmal einen Pflaumenschnaps an.
Voilà, monsieur. Et vous, madame, non plus?
Die Mühle wurde im 13. Jahrhundert von Zisterziensermönchen gebaut. Innen sieht es noch so aus, als hätten sie die Mühle gerade erst verlassen.
Cette cheminée, c'est la cheminée d'origine.
Dieser Kamin ist noch original, deshalb ist er so riesig. Er diente zum Heizen und Kochen. Morgens hängte man hier einen Topf auf, mit Speck, Gemüse, Salz und etwas Wasser. Das ließ man den ganzen Morgen köcheln. Der älteste Mönch hatte seinen Platz hier neben dem Kamin. Er passte auf den Eintopf auf. Die Mönche mochten gutes Essen und einen guten Tropfen.
Das mit dem guten Essen und Trinken hat also Tradition an der Dordogne. Seit der Französischen Revolution leben hier keine Mönche mehr. Seit den 50er Jahren auch kein hauptberuflicher Müller. Aber für Besucher setzt Raymond die alten Mühlräder gerne in Bewegung. Wir gehen nach draußen. Die Mauern der Mühle sind 1 bis 2 Meter dick. Mächtige Zeugen, dass das Land an der Dordogne im Mittelalter schlimme Zeiten durchlebt hat.
In der Mühle wurde immer viel Korn aufbewahrt. Und das war natürlich begehrt, vor allem in Krisen oder Hungersnöten. Deshalb hielt immer ein Mönch Wache. Wenn er Plünderer kommen sah, wurde die Eingangstür verrammelt, der Steg hochgezogen und die Schleusen geöffnet. Das Wasser strömte hier dann so schnell, dass jeder Angreifer Angst hatte zu ertrinken.
Nach der Mühle packen wir erstmal unser Picknickpaket aus. Mit belegtem Baguette, Obst und Wasser. Wie die Abendessen, alles im Reisepreis inbegriffen. Doch nur ein paar Stunden später, beim steilen Anstieg zum nächsten Hotel im Dorf Calais, fantasieren wir schon wieder vom abendlichen Diner.
Eigentlich reden wir seit einer Viertelstunde nur noch darüber, was wir heute Abend essen werden.
Das hält mich aufrecht.
Dabei gäbe es da auch noch recht viel Kulturelles, was man sich anschauen könnte.
Ich wüsste nicht was. Vielleicht noch den Pool?
Der Pool ist nichts Kulturelles.
Für mich schon heute. Das ist der Höhepunkt.
Beim Apéro auf der Hotelterrasse freunden wir uns mit Judith Miller und Gillian Harris an. Judith und Gillian sind beste Freundinnen, kommen aus Neuseeland und machen dieselbe Tour wie wir. Aber weil bei dieser Art von Wanderreise jeder in seinem eigenen Tempo läuft, sind wir uns bislang kaum begegnet.
Was uns verblüfft hat, am ersten Tag haben wir keinen anderen Wanderer auf dem Weg getroffen. 15 Kilometer und keine Menschenseele. Wir konnten es kaum glauben, aber so war es seitdem jeden Tag. Wunderschön.
Das ist nicht wie bei einer Gruppenreise, wo man um 8:30 im Bus sein muss und 2 Stunden hat, um irgendein Museum zu sehen. Man kann sich Zeit lassen und sich das anschauen, was einen wirklich interessiert.
Auch meine Mutter und ich genießen die Wanderungen auf Feldwegen, über die einsamen Hochebenen und am vorletzten Tag durch eine weitere Schlucht zum Höhepunkt der Reise.
Wow, da oben sind Häuser. Und zum ersten Mal seit Tagen gehen da gerade Leute auf unserem Weg spazieren.
Ja, das ist ein komisches Gefühl.
Wenige Minuten später kommen wir um eine Flussbiegung und plötzlich ragt der Wallfahrtsort Rocamadour in seiner ganzen Pracht über uns auf. Unten duckt sich ein mittelalterliches Dorf am Grund der Schlucht. Darüber hängen eine Kapelle und ein Kloster mitten in den Felsen. Und ganz oben, auf dem Rand der Schlucht, thront ein Burgturm über allem. Ein Ort, wie ihn sich Szenenbildner aus Hollywood nicht besser ausdenken könnten. Durch die eine steile Gasse des Dorfes klettern wir langsam hinauf zum Heiligtum von Rocamadour. Staunend stehen wir auf einem Hof, um den sich Kapellen, Türmchen und Balkone drängen. Über uns ragt eine schiere Felswand 70 Meter hoch auf. Sie hängt so weit über, dass sie ein natürliches Dach über uns bildet.
On a une grotte, un ermite qui va prier la Vierge Marie toute sa vie.
Hier gab es früher eine Grotte, in der ein Eremit sein ganzes Leben lang zur Jungfrau Maria betete. Nach seinem Tod geschahen überall im Tal Wunder. Keiner weiß seinen Namen, noch wann er gelebt hat oder gestorben ist. Sehr undurchsichtig, das alles.
Das ist Christian. Früher hat er hier in der Nähe ein Hotel betrieben. Jetzt ist er im Ruhestand und führt Besucher und Pilger durch das Heiligtum. Er erzählt, wie Mönche im 12. Jahrhundert hier unter diesen Felsen, rein zufällig, das Grab des Eremiten finden. Angeblich ist sein Körper perfekt erhalten. Das muss ein Heiliger sein. Man nennt ihn kurzerhand Santa Madur. Jahrhundertelang pilgert alle Welt zu seinem Grab. Rocamadour wird reich, berühmt und immer schöner ausgebaut. Doch dann kommt der Niedergang, die Pest, Hungersnöte und die Religionskriege stoppen den Pilgerstrom. Und dann, erzählt Christian mit bebender Stimme, wird Rocamadour auch noch von Protestanten erobert.
L'or, l'argent.
Alles Gold, alles Silber, all die Kultgegenstände werden geraubt. Sogar das Blei der Dächer und die Glocken. Und dann begehen unsere Protestanten das Unwiderrufliche. Auf diesem Kirchhof, wo wir stehen, errichten sie einen Scheiterhaufen für den Leichnam von Saint Amadour, der immer noch perfekt erhalten ist. Man zündet ein Streichholz an. Große Überraschung, der Leichnam verbrennt nicht. Ist ja klar, Heilige brennen nicht. Merken Sie sich das. Versuchen Sie nie, einen Heiligen zu verbrennen.
Aus Wut über ihren Fauxpas pulverisieren die Protestanten Saint Amadour mit dem Vorschlaghammer des Dorfschmieds. Das funktioniert. In Ermangelung ihrer wichtigsten Reliquie beten die Pilger heute zur schwarzen Maria von Rocamadour. Christian schließt die schwere Holztür zu ihrer Kapelle auf. Drinnen ist es schummrig. Felsen bilden die Rückwand und einen Teil der Decke. Die schwarze Maria selbst sitzt auf einem prächtigen Altar. Aber die Statue aus dem 12. Jahrhundert ist überraschend schlicht. Grob geschnitzt, fast wie eine moderne Holzplastik.
Sie ist immer wieder davongekommen, weil die Menschen aus dem Ort sie versteckt haben. Gott sei Dank, sonst haben wir ja nichts mehr aus dieser Zeit.
Als wir wieder ans Tageslicht kommen, tritt gerade ein Brautpaar aus der großen Kirche. Das Paar winkt der Menge zu. Jemand lässt aus einem Weidenkorb Tauben steigen. Die Gäste wedeln mit blauen Bändern. Es kommt mir vor wie ein würdiger Abschluss unserer Reise. Aber eine letzte Wanderung müssen wir noch absolvieren.
So, jetzt ist es passiert und wir laufen gerade in die falsche Richtung.
Ausgerechnet da verlaufen wir uns.
Links ist doch hier, oder?
Ja.
Links ist schon auf der Seite. Okay, alles klar. Also nach 100 Metern, another track merges from the right, also ein anderer Fahrt kommt von rechts rein, and you continue essentially SA straight ahead.
Die englischen Anweisungen, die ich eine Woche lang problemlos verstanden habe, führen mich heute irgendwie in die Irre.
Wir gehen mal zurück zu dieser Kreuzung da vorne und checken das dann nochmal.
Aber dann finden wir doch zurück auf den richtigen Weg. Und nach der Begegnung mit der Wildschweinrotte setzen wir uns zu unserem letzten Mittagspicknick unter ein paar Felsen und lassen die Reise Revue passieren. Was uns gefallen hat? Die einsamen Wege, die ursprüngliche Landschaft. Nur die Dörfer waren uns manchmal etwas zu ruhig.
Ja, und erstaunlich ist eben, wenn man dann in so ein ganz kleines Dorf kommt. Man nimmt Quartier in so einem kleinen Hotel und kriegt dann da einfach so ein schönes französisches Essen abends. Aber man kann nirgendwo hin. Also man kriegt nirgendwo einen Kaffee oder ist noch nicht mal einen Briefkasten. Also
es gibt kein Postamt, kein Kaffee, kein Kino, noch nicht mal eine Boulangerie.
Aber das ist auch das Schöne. Man kommt so ein bisschen zu sich selbst. Also man ist so ganz ruhig und man hetzt nicht jetzt irgendwie in der Stadt oder dass man denkt, ach, man muss das erreichen. Das fand ich sehr angenehm.
Vor allem hat uns aber die besondere Art zu reisen gefallen. Das selbstständige Wandern nach Plan, die Schnitzeljagd. Statt uns gegängelt oder eingeengt zu fühlen, hat es uns irgendwie befreit.
Wo fahren wir morgen hin oder wo gehen wir essen? Das fiel alles weg, also es war ganz klar. Und man hatte abends das vorbestellte Essen und der Weg war vorgeschrieben. Aber ich fand das eben auch sehr angenehm, weil das einem so ein bisschen den Stress wegnimmt, ja.
Am Abend vergleichen wir unsere Erlebnisse bei einem Essen mit lauter Spezialitäten aus der Region mit Judith und Jillian.
wonderful in a word.
Wunderbar. Das ist die beste Art, die Landschaft zu erleben, in deinem eigenen Tempo. Alles in allem war es für mich ein großes Abenteuer, eines, das ich unbedingt wiederholen möchte.
For me, it's been a great adventure and one I would repeat.
Till Ottlitz war mit seiner Mutter auf einer etwas anderen Wanderreise im tiefsten Frankreich unterwegs in der Dordogne. Auf unserer Homepage bayern2.de und dann Radioreisen, da können Sie den Weg nochmal nachvollziehen. Da haben wir für Sie viele schöne Bilder zusammengestellt.